Hallo und herzlich willkommen im Podcast der Fantastik-Bestenliste. Ich bin Suse.
Und ich bin Lara. Im Podcast stellen wir einmal im Monat die aktuellen Bücher der Bestenliste vor.
Außerdem haben wir regelmäßig fantastische Menschen zu Gast, mit denen wir uns über ihre Bücher unterhalten.
Wir wünschen euch viel Spaß.
Es war lange Zeit still um unseren Podcast, aber jetzt sind wir wieder in alter Frische da und versorgen euch wieder mit tollen Buchtipps und interessanten Gesprächen rund um die Fantastik.
Heute reden wir mit dem Science-Fiction- und Fantasy-Autor James Sullivan. Aber zuerst gibt's natürlich wieder unsere Bestenliste. Die Nominierungstexte stammen von den unterschiedlichen Jurymitgliedern. Wir hoffen, für euch ist das eine oder andere Spannende dabei. Viel Spaß! Platz Nummer 10. Joe Abercrombie, Zauberkling. Mit Zauberklingen liefert Joe Abercrombie einen neuen Meilenstein der Industrialisierungsfantasy. Er erzählt vom Gegensatz zwischen Armut und Reichtum, zwischen Investoren und denen, die alles verloren haben. Dabei erschafft er Figuren, die sich selbst übertreffen wollen und daran zerbrechen.
Platz 9. Julie Kagawa im Schatten des Schwertes. Der Auftakt der Trilogie der US-amerikanisch-japanischen Autorin weist ein interessantes Gemisch aus exotischer Fremdheit für westliche RezipientInnen und gleichzeitig genügend bekannte Plot- und Rollenmuster auf. Die beiden Hauptfiguren, Yumeko, eine Kitsune, ein magisches Geschöpf, das sich sowohl in einen Menschen als auch einen Fuchs verwandeln kann, und Tatsumi, ein Dämonenjäger, sind beide damit beauftragt, eine magische Schriftrolle zu verschiedenen Bestimmungsorten zu bringen. Durch Täuschung gelingt es Yumeko, ihn zu überzeugen, sie auf ihrer gefährlichen Reise zu begleiten. Humorvoll, spannend und voller Eindrücke in die japanische Kultur.
Platz Nummer 8. Annette Jurecki, von Rache und Regen, Regentänzer. In einer fantastischen Welt, deren Alltag vor allem von Regen bestimmt wird, treffen sich Ria und Nusa. Die beiden Männer sind mit völlig unterschiedlichen Werten aufgewachsen und stehen eigentlich auf verschiedenen Seiten eines alten Krieges. Annette Jurecki hat mit Von Rache und Regen, Regentänzer, einen Roman im Stream-of-Consciousness-Stil geschrieben, der sich viel mit den romantischen Gefühlen der beiden Protagonisten beschäftigt und dabei einen Fokus auf die Charakterentwicklung legt. Das Buch wird regelrecht lebendig durch die Dynamik der beiden Figuren und der tolle Weltenbau rundet das Ganze ab.
Platz 7. Dietmar Dart, Neptunation. Ein interdisziplinäres Team aus hochspezialisierten WissenschaftlerInnen macht sich auf die Suche nach einem verschollenen Raumschiff, das unter deutsch-sowjetischer Leitung vor dem Ende des Kalten Krieges ausgeschickt wurde, um das Sonnensystem zu besiedeln. Doch anstatt das Geschick ihrer Vorgänger zu rekonstruieren und zu erklären, weshalb die geheimnisvolle Ostdeutsche Alexandra Burkhardt, die nach einer Meuterei das Kommando übernahm, inzwischen Signale vom Neptun sendet, werden die ExpertInnen bald in ihre eigenen Abenteuer verstrickt. Mardat gelingt, was fast niemand fertigbringt, nämlich in seiner verkopften und exkursreichen Wissenschaftsfiktion für Fortgeschrittene in jedem Kapitel eine allumfassende Liebe für eine Menschheit durchscheinen zu lassen, die in ihren kulturellen Errungenschaften über sich hinauswächst. So lebt der Roman von seinen Figuren und deren stetigen Bemühungen um Sinnstiftung, mit der sie in der Kälte des Alls zusammen Musik und Literatur teilen und gemeinsam an den großen Rätseln des Universums knobeln.
Platz Nummer 6. Monica M. Vaughan, KI, Freundschaft vorprogrammiert. Künstliche Intelligenz aus zwei Perspektiven. Die eines Jungen, der sich mit der KI anfreundet und für den das Abschalten mit Mord gleichzusetzen ist. Und die der KI, die sich ihrer Besonderheit nicht einmal bewusst ist. Die Geschichte berührt vor allem junge Leserinnen tief und bietet reichlich Stoff zum Nachdenken. Durch die Wahl zweier Perspektiven denkt man jedoch nicht nur über die Bedeutung einer KI nach, sondern, angeregt durch den künstlichen Menschen, besonders auch über unsere eigene Gesellschaft und die dort bereits herrschenden Strukturen. Mobbing, Ausgrenzung, Markenhype und so weiter.
Platz 5. Marie Grashoff, Neonbirds. Die Menschheit steht gefühlt am Rande des Abgrunds, denn eine künstliche Intelligenz verwandelt von ihr infizierte Menschen in gefühllose Wesen. Diese werden technisch aufgerüstet und können nur schwer bei Angriffen zurückgeschlagen werden. Mehrere junge Leute werden nun in diesen Kampf geworfen, von ihnen alles, den sie gewinnen müssen, wenn sie die Menschheit bewahren wollen.
Platz Nummer 4. Melanie Vogeltanz, Shape Me. In einer ernährungsoptimierten Gesellschaft, die Lebensmittel gerecht nach Kalorienbedarf verteilt, ist es endlich gelungen, das Bewusstsein einer Person in den Körper einer anderen zu transferieren. Doch genutzt wird diese bahnbrechende neue Technologie primär dazu, reichen Menschen das Abnehmen zu ersparen. Doch als der Körper einer unschuldigen jungen Frau gestohlen wird, macht sich die Schattenseite des Systems bemerkbar. Melanie Vogeltanz gelingt klug, witzig und pointiert, dabei aber auch eindrucksvoll schmerzhaft, ein geradliniger und wohlkonzipierter Science-Fiction-Thriller rund um das Thema Leiblichkeit, der spüren lässt, dass es wenig Persönlicheres gibt als den eigenen Körper und sich der Frage widmet, in welchen Situationen diese persönliche Grenze überschritten wird.
Platz 3, N.K. Jemisin, Brennender Fels. Brennender Fels ist Teil 2 von N.K. Jemisins großartiger Trilogie Die große Stille und auch in der Fortsetzung geht es genauso episch weiter wie in Teil 1, Zerrissene Erde. In jedem Moment spannend, überraschend und poetisch erzählt, widmet sich der Roman der Geschichte von Essun und ihrer Tochter, die in immer gewaltigere Ereignisse hineingezogen werden. Es stellt sich heraus, dass es um nichts Geringeres geht als das Überleben aller Bewohnenden des Planeten.
Platz Nummer 2. Leigh Bardugo, Das neunte Haus. Leigh Bardugo, die mit Das Lied der Krähen bereits auf den Bestsellerlisten vertreten war, schaltet in ihrem neuen Roman einen Gang höher, was die Darstellung von Gewalt und Gekröse angeht. Ihre Protagonistin Alex, Studentin an der Universität Yale, besitzt die Fähigkeit, Geister zu sehen und gerät in einen Mord- und Verschwörungskomplott, weil ihre Elite-Uni hinter den Kulissen und nur für Eingeweihte sichtbar von schwarzen Magiern beherrscht wird, die miteinander so manches Hühnchen zu rupfen haben. Bardugo erzählt durchweg packend. Die krude Story nimmt man ihr jedoch nicht so ganz ab.
Platz 1, Judith und Christian Vogt, Wasteland. Lailai und Sito leben in einem postapokalyptischen Deutschland, in dem sich die Menschen zu unterschiedlichsten Gemeinschaften zusammengeschlossen haben. Brutale Biker-Gangs gibt es genauso wie Sekten und stationäre Siedlungen, die vom Handel leben und zutiefst pazifistisch und menschenfreundlich eingestellt sind. Das fragile Gleichgewicht wird jedoch zerstört, als Sito im verseuchten Ödland ein mysteriöses Baby findet. Eine Utopie in der Dystopie, die unglaublich lustige Momente hat, die Lesenden aber auch sehr nachdenklich zurücklässt.
Das war die Bestenliste für diesen Monat und jetzt geht es weiter mit unserem Interviewgast.
Hallo, ich bin Suse und bei mir ist...
Die Lara, hallo. Und wir haben heute wieder einen wundervollen Gast, nämlich bei uns ist der James Sullivan. Hallo James.
Hallo, wie geht's?
Hallo James.
Hallo. Uns geht's gut, ich hoffe dir auch. Wir sind ja gerade alle so ein bisschen in einer besonderen Situation. Stoff für viele Romane da draußen kann man jetzt wahrscheinlich en masse sich überlegen oder sieht man, wenn man jeden Tag nur die Nachrichten guckt. Manchmal ist es schwierig, das überhaupt noch zu toppen, so real wie manche Sachen gerade sind. Aber du als Fantasy- und Science-Fiction-Autor, für dich muss es doch gerade jetzt total gut sein, oder?
Gut, ja. Ich weiß nicht, ich bin ja ein selbstbekennender Stubenhocker. Das heißt, für mich ist das einzig Ungewöhnliche ist eigentlich, dass meine Familie zu Hause ist die ganze Zeit. Das ist befremdlich.
Ist das schwer?
Nein, ist nicht schwer. Okay. Ist nicht schwer. Ich bin ja recht flexibel mit den Arbeitszeiten. Das ist nicht so schwierig. Aber ich sehe auch, dass andere da deutliche Probleme haben, ne? Zu Hause zu sein plötzlich. Das kenne ich halt nicht.
Okay. Hast du irgendwie, wie stelle ich mir das jetzt gerade so vor, du stehst morgens um 6 auf, trinkst einen heißen Espresso, gehst dann in dein Arbeitszimmer, schließt dich ein, schreibst 5 Stunden Mittagspause, nochmal 5 Stunden fertig? Oder wie sieht das aus bei dir gerade?
Nee, das sieht anders aus. Da die Kinder zu Hause sind, bedeutet das, dass ich tagsüber nicht so gut arbeiten kann. Das bedeutet, dass ich nachts bis spät in die Nacht arbeite.
Oha.
Ja, und dann recht lange schlafe, zugegebenerweise. Und ich arbeite auch nicht am Schreibtisch, meistens arbeite ich irgendwo in der Wohnung, häufig auf der Couch, also richtig, es klingt grausam faul, aber ja, ich glaube, es ist gar nicht mal so ungewöhnlich, dass Leute also Schriftsteller auf der Couch, auf irgendwelchen Sesseln oder sowas arbeiten. Die reden dann aber nicht so gerne darüber.
Das klingt halt so ein bisschen wie das positive Traumklischee, so wie sich Leute das oft vorstellen, so der Autor, der auf seiner Couch oder in seinem Ohrensessel sitzt und dann gemütlich vor sich hinschreiben kann und so zwischendurch vielleicht noch an seinem Gläschen Wein nippt oder so.
Ja, aber es ist nicht so. Es ist natürlich, auf der Couch ist es genauso harte Arbeit manchmal wie am Schreibtisch. Ja. Ich besitze einen Schreibtisch, sagen wir mal so.
Aber der ist dann für die unschönen Dinge wie Steuererklärung.
Ja, im Prinzip schon.
Ist dein Schreibtisch dann eher aufgeräumt oder eher unordentlich?
Der ist so klein, dass er immer aufgeräumt ist. Also das ist ein Schreibtisch, der als Schreibtisch und als Schminktisch verkauft wurde. So ein kleines Ding zum Ausziehen. Da kriege ich gerade mal meinen Laptop drauf.
Sehr gut. Das heißt, du kannst morgens immer überlegen, erst arbeiten oder erst schminken.
Genau.
Ja, hervorragend. Für die Leute, die dich jetzt noch nicht so kennen, vielleicht sprechen wir erstmal so ein bisschen über dich und deinen Werdegang als Autor. Wie bist du denn dazu gekommen, überhaupt Fantastik-Romane zu schreiben? Hast du Elite-Stipendien an irgendwelchen Schreibschulen gemacht oder hast du dir das alles selber einfach beigebracht, hast tagsüber am Fließband gearbeitet und nachts hast du Romane geschrieben? Wie bist du da rangekommen?
Das ist wie bei vielen in der Fantastik. Ich war am Anfang Rollenspiele. Das ist für viele, also wahrscheinlich weit über 50% der Leute meines Alters waren am Anfang Rollenspiele. Und dann fängt man an, so ein paar Geschichten zu schreiben und dann, ne, und dann stolpert man mal so langsam rein. Und bei mir war halt ein prägendes Erlebnis, dass ich Bernard Tennen kennengelernt habe. Da habe ich schon geschrieben, aber der war im Prinzip mein Mentor in der zweiten Hälfte der 90er Jahre. Und wir sind zwar sehr unterschiedliche Autoren, es war auch weniger so eine Mentorschaft auf der inhaltlichen Ebene oder der formalen Ebene. Also ich habe jetzt nicht das Schreiben von ihm gelernt, aber es war im Prinzip das Geschäft, hat er mir gezeigt. Und dann gab es plötzlich diesen Erfolg von Die Orks, den Heine da mehr oder weniger durch einen sehr cleveren Zug erzeugt hat fast. Also die haben eine Trilogie genommen, in denen es um Orks ging, haben Die Orks draufgeschrieben und es, als der Herr-der-Ringe-Film kam, der erste, einfach auf den Markt geworfen. Und es war sehr erfolgreich. Und dann haben sie sich überlegt, warum teure Lizenzen kaufen, wenn wir doch deutschsprachige Autoren haben. Und haben dann Markus Heitz gefragt. Und Bernhard, der halt bei Das schwarze Auge, bei dem Rollenspiel, im Prinzip die Elfen dort schon sehr stark geprägt hat, der sagte, hey, ich könnte einen Elfenroman schreiben. Und er fragte mich halt. Und eigentlich hatte ich da überhaupt keinen Gedanken dran verschwendet. Der hat mich wirklich angerufen, während ich in meinen Prüfungsphasen war. In meiner Prüfungsphase hat er mich angerufen. Also ich bereitete mich gerade auf, was ich mittelalterliche Epik vor. Und dann kriege ich einen Anruf. Hey Jamie, möchtest du einen Roman über Elfen schreiben? Und ich habe ihm gesagt, ruf mich in der Stunde nochmal an. Und dann habe ich mir das überlegt. Und das ist wie immer, ist häufig im Leben so, man überlegt sich, okay, wenn ich jetzt Nein sage, werde ich mein ganzes Leben dran denken, wie es wohl gewesen wäre. Ich habe dann gesagt, ja, ich habe irgendeinen geschwülstigen Mist geredet. Ich glaube, es steht auch in den Elfen hinten drin. Sowas wie, wenn Frau Aventüre ruft, bin ich da.
Oh ja, alle MediavistInnen da draußen so. Oh.
Ja, absolut. Und das zeigt, wie tief ich in den Prüfungen war. Und dann haben wir das gemacht. Und das Projekt ging sehr schnell über die Bühne. Das war erstaunlich. Also ich habe noch nie allein so einen Worldbuilding-Prozess oder überhaupt einen Konstruktionsprozess gesehen, der so schnell ging. Wir haben es im Telefon gemacht, erstmal geredet, worum es geht. Und da waren ein paar Sachen sofort klar. Und es ist auch so, Bernhard hat auch Mediavistik studiert. Und auch in Köln. Also wir waren allerdings vor mir und wir konnten einfach auf einer Ebene reden, auf die andere halt nicht reden können. Also es verkürzt einfach die Kommunikation, wenn beide in dem Fach bewandert sind. Gut, und dann haben wir es durchgezogen, es war recht erfolgreich, ja. Und danach wollte ich halt was ganz anderes machen, habe dann weitere Romane geschrieben, auch durchaus dann wieder nach einer Weile so eine Fortsetzung zu den Elfen, weil die LeserInnen immer wieder gefragt haben, wie es denn nun weitergeht mit dieser einen Figur, die am Ende übrig bleibt. Dann habe ich halt da einen Roman zugeschrieben. Und ab 2014 habe ich mich so ein bisschen der Science-Fiction zugewandt, weil ich das Genre auch liebe, das Subgenre, und da unbedingt mal was machen wollte. Und das ist jetzt auch schon eine Weile her und ja. Das ist in etwa so das, was ich gemacht habe.
Ich muss sagen, ich finde ja deine Biografie auch sehr spannend. Sie liest sich so ein bisschen auch fantastisch.
Das ist eine total fake, sie klingt total fake.
Schon so ein bisschen, ne?
Also
magst du ein bisschen darüber erzählen selber? Oder,
absolut, absolut. Ja. Also erstmal der Name, James Sullivan, wer die Monster AG gesehen hat, das blaue Zottelmonster heißt James Sullivan. Mein Mittelname ist Arthur, was natürlich als Fantasy-Autor total passt, ne? Also König Artus. Und mein Geburtstag ist der 14. Februar, also Valentinstag. Und geboren bin ich in West Point, der Militärakademie in den USA. Und ich wohne in Kerpen, wo ich früher immer zu hören bekommen habe, Schumitown, also Heimat des Formel-1-Weltmeisters. Es klingt wirklich so, als hätte ich das in den frühen 2000ern oder Ende der 90er so richtig faul auf der Couch, während im Fernsehen ein Formel-1-Rennen läuft.
Ja!
Mir ausgedacht, ja. Aber es gibt mich wirklich.
Und es ist ja wahrscheinlich alleine deshalb nichts anderes übrig geblieben, als Fantastikautor zu werden, oder?
Ja, eindeutig.
Das bedingt ja eigentlich, das eine bedingt ja das andere.
Wahrscheinlich.
Und ich habe gelesen auf deiner Webseite, dass du auch Arthur-Epik, wie heißt das falsch?
Arthus-Epik ist die.
Arthus-Epik, ja, genau. Studiert hast sogar als Teilgebiet. Ne? Und Wolfram von Eschenbach, wie passt die beiden zusammen?
Wolfram von Eschenbach hat im Prinzip Parzival geschrieben. Also geschrieben ist immer so eine Sache, der übernimmt, der adaptiert im Prinzip Critère de Troyes, Percival und bringt da erstaunlicherweise eigentlich für die Zeit sehr viel Eigenes rein. Verkauft es uns aber als so, als hätte er irgendeine Quelle gehabt, die es eigentlich nicht gibt. So nach dem Motto, ich muss zwar, sonst kaufen die Leute mir das nicht ab, klar machen, es gibt diese Quelle, aber in Wirklichkeit mache ich das, was ich möchte. Und für mich war das einfach ein wegweisendes Werk. Ich habe das gelesen damals und war schon tief eigentlich so in der Fantasy-Literatur auch drin und sah einfach, wie unglaublich toll das Worldbuilding da ist. Die Art und Weise, wie der erzählt ist, selbst heute noch fantastisch, wirklich.
Ja, es ist ja, das ist ja sowieso dieses Spannende an dieser Zeit der Literatur, wie die das versucht haben, weil die haben ja das immer in der Regel auch als Auftragswerke ganz oft gemacht, so für irgendwelche Fürsten oder so, die dadurch ihre Abstammung von irgendwelchen Helden oder Göttern oder sonst irgendwas belegen wollten. Also waren das somit die ersten Fantasy-Autoren tatsächlich, die es gab. Und das ist dann immer ganz interessant, was sie sich da für Kniffe ausgedacht haben, dass das irgendwie am Ende auch dann dahin führt und dass das alles irgendwie auch funktioniert und in der damaligen Zeit dann auch Sinn ergibt. Deswegen ist es natürlich eigentlich die perfekte Vorbereitung dafür, das stimmt, ja.
Ja, ja. Und es hat auch sehr großen Einfluss eben auf meine Texte. Also bei die Elfen, wenn Medievist das liest, der wird an jeder Ecke all diese Dinge finden. Da gibt es am Anfang einen Liebesort, so ein Locus Amenus, der wirklich sich durch alles auszeichnet, was man da irgendwie reinpacken kann. Also, oder bis zu Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, da gibt es die Figur Nuramon, die steht so wie bei Romeo und Julia unten und die Geliebte ist oben und er beobachtet, wie sein Rivale bei ihr ist und er steht unter einem Olivenbaum. Und dann, wenn der Rivale weg ist und sie ihn da unten sieht und mit ihm redet, muss er wechseln vom Olivenbaum zu einem, ich weiß gar nicht mehr was, wahrscheinlich eine Linde oder sowas, weil so ein ehrliches Liebesbekunden nicht unter einem Olivenbaum passieren kann. Das würde ein mittelalterlicher Autor niemals machen. Also solche Dinge, das ist für die Leser völlig irrelevant, ja, aber solche Dinge sind drin. Auch das geht bis auf die Struktur sogar. Also wie man sich dem Hof annähert, welche Stationen es da gibt und solche Dinge.
Ja, krass. Ja. Aber ich denke mal, du bist zumindest in einem Punkt ein wenig von diesen Vorlagen abgewichen, denn was damals ja gar nicht ging, war die explizite Beschreibung von Sexualitäten. So, da wurden ja immer in irgendwelchen, bildhaften Vergleichen, da hat dann der Eber irgendwas mit einem Reh gemacht oder so. Ich denke, das ist bei dir dann anders.
Ja, gut. Also die Idee, also wirklich von der Form her war die Idee, die wir damals hatten, dass wir diese alten Sachen nehmen und sie sehr, sehr modern umsetzen einfach. Auf der Höhe des Erzählens, das wir heute haben. Oder damals hatten, ist ja auch wieder Zeit vergangen. Also,
Ja, ich wollte eigentlich jetzt noch mal kurz darauf eingehen, da wir jetzt auch schon bei den Elfen noch sind, wie denn die Zusammenarbeit mit Bernhard war. Wie seid ihr da vorgegangen?
Das war am Anfang, wie ich eben sagte, war das am Anfang erstmal so, es gab erstmal ein Exposé schon. Er hatte schon ein Exposé, aber der Verlag, dem war das zu radikal. Es war auch sehr radikal und ich sagte, nee.
Inwiefern?
Da Bernhard das, glaube ich, inzwischen gesagt hat, öffentlich kann ich ja auch drüber reden, es war im Prinzip die Elfen als Sklavenhaltergesellschaft, wo ich durchaus hätte glänzen können, aber ich sagte, nee, komm, ich kann da echt, ich bin schwarzer Amerikaner, also schwarzer deutscher Amerikaner und es war mir echt nicht recht, darüber zu schreiben. Und es war auch sehr schwierig, das umzuarbeiten, sodass wir gesagt haben, wir machen das komplett neu. Und wir haben das innerhalb von wenigen Tagen tatsächlich komplett, eigentlich so wie der Roman am Ende ist, vom Konzept her ausgearbeitet gehabt. Das war wirklich wie so ein Ping-Pong-Spiel. Okay, also bei mir war es ganz einfach. Okay, wir verteilen die Figuren. Okay, jeder nimmt zwei Figuren. Bernhard wollte den Nordmann haben. Das hat er in Die Elfen schon gemacht. Sehr gut mit der Filiasson-Saga. Nordmänner, die auf Elfen treffen. Fantastisch. Und ich wollte den Underdog haben. Es gibt da so ein Liebesdreieck und ich wollte den Underdog haben und ich wollte, dass der Underdog am Ende verliert. Das ist jetzt ein Riesenspoiler, aber mein Gott, der Roman ist alt. Und dann da gab es noch die weibliche Hauptfigur, die sehr lange im Roman verschwunden ist. Und es gab noch den anderen, den Rivalen. Und so haben wir das einfach aufgeteilt und dann perspektivisch die Kapitel zugewiesen und sind dann einfach vorwärts gegangen. Und wir haben nur einen riesigen Fehler gemacht. Das ist ein Worldbuilding-Fehler gewesen. Wir hielten uns für unverwundbar und haben einfach gesagt, okay, wir modellieren das nach unserer Welt. Wir sind nur so clever und machen die Welt spiegelverkehrt. In etwa grob. Ja? Und das ist die Hölle. Es ist sehr lehrreich, aber es ist in unseren Köpfen drin. Wenn wir auf zur neuen Welt reisen, dann ist in meinem Kopf, ich gebe es ehrlich zu, eine Schiffsfahrt nach Westen dabei. Und im Roman ist es aber nach Osten. Und wir haben da so viele Fehler gemacht. Zum Glück hat es niemand gemerkt. Wir konnten es dann in späteren Ausgaben korrigieren. Aber ja, das ist halt so, das sind so Dinge, über die machst du dir keine großen Gedanken. Wir hatten auch nicht die Zeit da jetzt so. Wir haben uns ganz klar gesagt, wir werden jetzt hier nicht 2 Jahre damit verbringen, eine Welt zu schaffen, sondern wir werden die von Grund auf nach den Bedürfnissen, die Erzählung hat, haben. So wirklich komplett Wolfgang von Eschenbach, der vergleicht die Erzählung mit einem Hasen, der Haken schlägt. Man folgt einfach dem Blick, wie der Hase läuft. Und ich persönlich hatte da durch so Filme auch einen sehr interessanten Input. Bei Prinzessin Mononoke ist das so. Wenn man das am Anfang schaut, dann sieht man im Prinzip so eine Dorfgeschichte. Da kommt ein Dämon, der überfällt das Dorf, der Prinz wird verwundet und er soll jetzt ausziehen, um irgendwie vielleicht doch noch gerettet zu werden. Seine Hand ist verflucht. Und das ist eigentlich eine 0815-Idee. Da ist nichts Besonderes dran eigentlich. Aber die Art und Weise, wie es umgesetzt ist und dieses konsequente Festhalten an den selbst aufgebauten Zwängen, die Erzählung setzt, führt einfach dazu, dass es eine einzigartige Erzählung wird. Und davon gibt es meiner Meinung nach viel zu wenig. Wir haben eine viel zu große Plotgläubigkeit. Und ich wünsche mir echt, das würde öfter in die Richtung gehen. Das heißt, solche Dinge waren bei Die Elfen wichtig. Und man muss dazu sagen, wir haben natürlich massiv auf unseren Background als Medievisten zurückgreifen können. Sonst wäre das nicht möglich gewesen. Ja, das ist klar.
Und wenn du sagst, ihr wolltet jetzt nicht 2 Jahre Worldbuilding machen, wie lange habt ihr insgesamt dann geschrieben dran?
Also es lief so, wir hatten irgendwann im Herbst 2003, haben wir im Prinzip das Exposé geschrieben. Also wir haben es erstmal, wir haben es so gemacht, wir haben das abgesprochen und dann haben wir uns an einem Wochenende getroffen und es gemeinsam geschrieben und eingereicht. Der Verlag sagte, ja, super. Und dann war es so, dass Bernhard noch irgendwelche Verpflichtungen hatte und ich halt meine Prüfung. Und ich habe aber trotzdem immer so ein bisschen geschrieben. Und Abgabetermin war eigentlich irgendwie im Sommer, ich glaube im Juli oder so. Und wir haben gnadenlos überzogen. Es war brutal, brutal. Also ich würde sagen, 9 bis 10 Monate vielleicht. Was war gegen Ende hin schon sehr, 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 sehr anspruchsvoll. Aber man muss dazu sagen, diese Zwänge, die machen einen auch erfinderisch. Also es ist mir aufgefallen, ich habe manchmal mit Druck, fällt es mir oft leichter, Dinge zu machen, als wenn ich alle Zeit der Welt habe. Das ist, Aber das sind halt so Sachen, man weiß es halt nicht. Es hätte auch massiv schief gehen können. Und wir hatten eine riesige Angst, dass es auch schief geht. Dass die, wir sind auf Wagnisse eingegangen, die man eigentlich nicht eingehen soll. Also erzählerische Wagnisse. Also, was ich nach so und so viel Zeit, nach 100 Seiten oder so oder 150 Seiten, stirbt mal eben fast die komplette Gruppe, die ausgezogen ist, um das Abenteuer zu erleben. Also wir machen so ein Setup, hey, das sind die Leute, an die ihr euch gewöhnen müsst, und dann sind die einfach weg. Und die Leser denken sich, oh shit, jetzt, oh, was jetzt? Und ich erinnere mich noch, dass wir Angst hatten, dass die Leute gar nicht so lange dabei bleiben, weil sie denken, oh, wir wissen, wie der Hase läuft, ne? Und wir ahnen dann nicht.
Plötzlich wird der Hase gefressen und.
Ja. Also so. Und ich denke mal, dass man weiß halt nicht. Man weiß beim Schreiben überhaupt nicht, wohin es geht.
Naja, ein bisschen ein Risiko ist ja auch vielleicht Teil der Herausforderung und des Spaß daran. Und ich meine, spätestens mit dem Erfolg von George R. Martins Büchern, wo das ja aller Minuten quasi zelebriert wird, genau sowas zu machen, ist ja die Bestätigung, dass die Leute genau damit auch umgehen können, beziehungsweise auch mal danach was Neuem gelächzt haben, was in die Richtung geht und nicht immer sagen, okay, das ist der Held, der wird sowieso nicht sterben. Ja. Also das war, und also manchmal muss man einfach auch das Glück haben, natürlich die richtige Idee zur richtigen Zeit raushauen zu können. Und ihr hattet ja mit dem Umfeld von Herr der Ringe Verfilmungen dann einfach auch einen guten Boden, der diese gute Geschichte dann eben auch aufgefangen hat, so dass euer Verlag auch gemerkt hat oder euch der Verlag auch vielleicht Chancen gegeben hat, die ihr vielleicht 5 Jahre vorher hättet ihr die vielleicht noch nicht gehabt, weil dieser Hype um dieses Fantasy-Ding noch gar nicht
da war. Das ist richtig,
Ja, und dann wurde das Ding total erfolgreich. Wie hast du diesen Erfolg erlebt? Also wie ist es überhaupt, wie kriegt man das überhaupt mit erstmal so? Also kriegt man dann jeden Tag irgendwie ein Update von der Verlags-PR, so, das sind jetzt die neuen Verkaufszahlen?
Nein.
Oder wie merkt man selber als Autor, dass was man macht, auch erfolgreich
ist? Also wenn es sehr erfolgreich ist, dann steht es auf der Spiegel-Bestsellerliste. Und dann sieht man, oh, Platz 14, 15 oder was immer es damals war. Und denkt sich, wow, es kann nicht wahr sein. Dann sieht man sein Buch im Laden und denkt sich, okay, da ist ein Stapel, sieht gut aus. Und diese Verkaufszahlen, wie viel es genau sind, sieht man erst eigentlich mit der Halbjahresabrechnung. Natürlich könnte man anrufen und fragen, aber das habe ich noch nie gemacht, wirklich. Also ich frage dann meistens, wenn ich was wissen will, beim Agenten nach und der guckt dann mal aber.
Und war das für dich überhaupt wichtig danach? Oder warst du erstmal froh, dass das Ding fertig ist und hast dann gedacht, okay, war jetzt so ein Experiment, mal gucken und jetzt schaue ich mich mal nach einem bodenständigen Job um? Oder und dann kam das irgendwie aus dem Nichts? Oder wie ging das dann so, wie war das da so für dich, als du dann gemerkt hast, okay, das Ding ist echt erfolgreich?
Also muss erstmal dazu sagen, dass der Verlag sich nicht so sicher war, dass es erfolgreich war. Also Bernhard erzählte mir, er hätte es auf der, die Geschichte erzählt er auch durchaus, dass er den Roman auf der Buchmesse gesehen hätte, also praktisch einen Monat vor dem Erscheinen. Und er sagt dann immer, es wäre ein verschämtes kleines Häufchen gewesen. Aber ich vermute, einen Monat später sahen die das dann auch anders und sie waren auch sehr glücklich mit dem Erfolg. Aber ich persönlich, bei mir war es halt so, ich bin nonstop aus der Prüfung, die übrigens nicht gelitten hat unter dem Roman, in den Roman, also richtig tief in den Roman eingestiegen. Ich hatte schon ein paar Sachen geschrieben, aber dann ging es richtig in die Tiefe. Und dann nonstop bis in den Sommer. Und ich war danach einfach fertig. Also viele Leute sind nach dem Studium ohnehin, fallen in ein Loch und brauchen erstmal eine Pause. Ich hatte diese Pause dann einfach verschoben und war komplett erledigt. Und habe das durchaus wahrgenommen, war auch glücklich. Aber es war jetzt nicht so, dass ich sagte, und jetzt, was ist, ich schließe ich daran an und schreibe irgendwie, ich habe ja Nuramon geschrieben, also die Fortsetzung dieser einen Figur später, dann viel, viel später. Aber in dem Augenblick habe ich da nicht mal dran gedacht, sondern hatte eine ganz andere Idee, die ich dann einfach verfolgt habe. Für mich war eigentlich wichtiger, dass ich einen Agenten bekam. Also ich bekam dann im Prinzip, ich fragte dann bei Bernhards Agenten, hey, hier, ihr habt mich sowieso vertreten hier bei diesem Vertrag, wollte mich aufnehmen. Und das passierte dann. Und das war für mich erstmal eine große Last, die mir von den Schultern genommen wurde, weil dieses ganze Auseinandersetzen mit Verlagen und also gerade so Exposés anreichen, dann bangen, ob es klappt. Diese Last wird dir massiv von den Schultern genommen, wenn du einen Agenten hast. Mhm. Und ja gut, dann kommt Erfolg und es kommt Geld dann auch und das ist natürlich schön. Ich hatte eigentlich überlegt, irgendwas anderes zu machen, aber das war dann okay. Dann,
was wolltest du eigentlich machen?
Ich war mir noch sehr unsicher. Ich wollte eigentlich in Richtung Übersetzen gehen, aber gut, wenn es so gut klappt, dann bist du an dem gleichen Problem wie am Anfang. Wenn ich das jetzt nicht mache, was wäre? Ne? Was wäre gewesen? Ja. Das heißt jetzt nicht, dass ich in Geld schwimme, sondern das heißt, das tun die wenigsten von uns. Es ist einfach so, dass wir sozusagen die Erlaubnis haben, das zu tun, was wir lieben.
Aber wenn so ein Buch dann auf der Spiegel-Bestseller-Liste landet, dann ist es doch auch so, dass automatisch noch irgendwie danach die Aufmerksamkeit auch von den Medien wahrscheinlich so ein bisschen steigt. Also ich stelle mir dann vor, dass dann, weiß ich nicht, Deutschlandfunk Corso oder wer auch immer und irgendwie der Herr Scheck oder sonst irgendwer dann mal anruft und mal nach irgendwelchen Interviews fragt. Ist das so gewesen? Kamen dann auch verstärkt Anfragen an dich?
Also an mich sowieso nicht. Also ich war sozusagen undercover und ich hatte eigentlich auch ich war ja nicht wirklich sichtbar da. Und bei Bernhard weiß ich es nicht so genau, aber muss dazu sagen, so Sachen wie Dennis Scheck, das war früher halt schon ein bisschen anders. Das war also, das Genre ist jetzt schon nicht so beliebt und Dennis Scheck ist wirklich eine Einzelperson, die das Genre pusht, ne? Weil er halt ein Gatekeeper ist, der an der Stelle ist, wo er das machen kann. Damals gab es eigentlich kaum was. Es gab sicherlich das ein oder andere Interview, aber so groß wurde es halt nicht gemacht. Es waren einfach die Verkaufszahlen, die für sich gesprochen haben. Es ist,
okay. Ja. Und du hast gesagt, du warst nicht dran an der vordersten Front. War das eine bewusste Entscheidung von dir oder?
Das war erstmal so eine Sache, die vom Verlag kam. Die wollten Bernhardin, die Elfen auf dem Cover haben. Und es war von Anfang an klar. Und mir kam das eigentlich ganz recht, denn ich war mitten in der Prüfungsphase und ich hatte keine Ahnung, ob ich das wirklich machen will, Profi-Autor sein. Ich wusste von Bernhard, wie hart das sein kann, jetzt auch finanziell und so. Wie hartnäckig man sein muss und wie viel Risiken man eingeht, hat mich da gut aufgeklärt, sagen wir mal. Und war mir halt unsicher. Und ich wusste auch nicht, wie sichtbar ich sein wollte. So als schwarzer Autor, überhaupt als Marginalisierter generell, ist es meistens ja so, dass man erstmal so die Räume, in denen man sich bewegt, abcheckt, ob die sicher sind. Mhm. Und es gilt fürs Schreiben auch. Es gibt kaum was, wo man mehr Kritik einstecken muss als beim Schreiben und ähnlichen Künsten. Mhm. Das ist schon nicht leicht manchmal. Und Sichtbarkeit kann dann natürlich auch sehr, sehr problematisch werden. Es dauerte echt eine Weile, bis ich überhaupt in der Lage war, jetzt auch so mit so kleinen Schritten langsam sichtbarer zu werden. Ja. Das heißt, es war eigentlich genau die richtige Situation. Und natürlich war es auch so, da ich jetzt nicht sichtbar war, musste ich jetzt auch nicht irgendwie Werbung machen oder sowas. Ich musste keine Lesungen machen, sondern ich konnte einfach erstmal damit klarkommen, dass das überhaupt gelesen wird. Das ist für ein Debüt ist das einfach unfassbar. Das überhaupt sich klarzumachen, dass Leute das lesen. Du liest da plötzlich, oh, ich habe am Ende des Romans geweint und so, und du warst nicht, bist einfach nicht darauf vorbereitet, dass Leute solche Gefühle haben für deine Texte.
Ich kann das bestätigen.
Okay.
Nur Ramon ist halt schon eine wirklich tolle Figur.
Ja, danke schön.
Ja.
Und du bereust es auch jetzt nicht hinterher, dass du dir denkst, okay, hätte ich damals mich mehr versucht, auch in die Öffentlichkeit zu bringen, dann wäre irgendwie was schneller oder einfacher hinterhergegangen, weil man dich da jetzt einfach nicht so sofort mit in Verbindung bringt. Oder war das für dich, ist das für dich aus heutiger Sicht immer noch okay? Und du hast gesagt, naja, ich hab's halt dann, bin dann meinen Weg trotzdem weitergegangen und das ist schon okay so. Das
ist auf jeden Fall okay so, denn ich weiß ja nicht, wie es gewesen wäre, wäre ich da jetzt irgendwie sichtbar gewesen, denn das hätte auch, also das ist eine Sache, die man sich echt überlegen muss. Es gibt eine Menge Leute, die unter Pseudonym veröffentlichen und die werden ihre Gründe haben. Ne? Und deshalb, es war eigentlich für die Zeit genau das Richtige. Und das ist natürlich dann unter Umständen schwierig, du bist dann halt nicht sichtbar, es ist nicht ganz so leicht, eigenständige Verträge an Land zu ziehen. Es dauert eine Weile und es ist schon teilweise auch frustrierend gewesen. Also das Gefühl, das ich da hatte, lässt sich ganz gut beschreiben als im Erfolg erfolglos sein. Es dauerte wirklich so eine Weile, bis ich eigene Verträge bekam. Ich werte das immer auf so zu dem, wie leicht ich es eigentlich hatte, meine erste Veröffentlichung zu bekommen. Da darf ich mir auch keine Illusionen machen. Das verdanke ich Bernhard. Ne? Das ist halt so eine Sache, die, ich weiß, Bernhard kriegt manchmal ein bisschen Kritik so für dass er vielleicht, dass ich nicht die progressivste Haltung hat oder sowas. Also ich kenne ihn halt anders. Ich kenne ihn halt als Autor, der mir eine Chance gegeben hat, wo ich sonst wahrscheinlich keine bekommen hätte. Und das heißt, dass ich danach dann so ein bisschen so eine Phase hatte, wo ich es ein bisschen schwerer hatte, ist okay, wenn ich bedenke, wie schwer es andere haben, die vielleicht nie eine Chance bekommen.
Hm. Ja. Und aus heutiger Sicht so, weil du meintest ja, als schwarzer deutscher Autor ist es schwierig, weil du überall, aber eben gerade auch in der AutorInnenlandschaft und auch in der Fantastik wahrscheinlich, genauso wie in allen anderen Genres, muss man sich erstmal zurechtfinden und schauen, ob das ein sicherer Ort ist. Würdest du es heute sagen, es ist ein Ort, in dem du eine Landschaft, in der du dich wohlfühlst, in der du dich frei bewegen kannst, oder hat das immer noch, hängt da noch immer irgendwie so ein bisschen ein Schatten drüber und es müsste noch mehr passieren?
Naja, es ist erstmal so, dass das Genre auch nur ein Teil unserer Gesellschaft ist. Und ich bin nicht ganz umsonst ein Stubenhocker. Es ist, wenn ich zu Hause bin, ist das der einzige Ort, an dem ich keine Fremdheitsgefühle habe. Sobald ich rausgehe, habe ich so eine Grundfremdheit, die ich spüre. Und es ist in den USA nicht besser. Ne? Also es ist so, wenn ich in den USA bin, bin ich der Deutsche. Das ist so deutlich. Es gibt ja dieses Bild von zwischen den Stühlen sitzen, und bei mir trifft das einfach nicht zu. Ich bin immer auf dem falschen Stuhl. Das heißt, wenn ich hier auf dem Stuhl sitze, dann bin ich so ein bisschen fremd, weil ich Amerikaner bin. Und wenn ich in den USA bin, dann ist es genau umgekehrt. Aber im Genre selbst ist es so, als ich noch gar nicht so sichtbar war und auch nicht viele Kontakte hatte, war es halt so, dass ich gar nicht wusste, wie es so ist. Und gerade so die sozialen Medien haben mir auch dabei geholfen, Leute wirklich auch einfach so kennenzulernen. Und gerade auch diese Cons, auf denen ich in den 90ern so im Rollenspielkontext war, auf die zurückzukehren und zu sehen, hey, eigentlich ist es wie damals, nur dass ich jetzt hier den Fokus auf Literatur habe, das hat mir eigentlich ganz gut getan. Überhaupt dieser ganze Öffnungsprozess. Und ich denke, da werden auch soziale Medien häufig unterschätzt, weil man unterschätzt einfach, dass da einfach keine Gatekeeper sind. Man ist einfach da und trifft Leute, man lernt sie kennen, man sieht Meinungen, die man sonst nicht sieht. Und das ist also für mich wichtig gewesen. Aber auch so Sachen wie das Fantastik-Autorennetzwerk Pan war für mich eine Weile lang sehr, sehr wichtig. Also da habe ich Leute kennengelernt, die ich vielleicht schon von sozialen Medien kannte, aber die habe ich dann tatsächlich in echt kennengelernt. Aber ich merke halt mit der Zeit, dass Vereinssachen nicht so meine Domäne sind, und mir gefällt dieses lose Netzwerken eher. Und ganz wichtig für unsere Branche ist natürlich der Buchmesse-Konvent, der so während der Buchmesse, an dem Buchmesse-Samstag normalerweise ist, dieses Jahr wahrscheinlich nicht. Und da trifft man natürlich auch die ganzen Leute. Und in vielen Fällen entstehen da auch Freundschaften. Das ist auch sehr schön. Das macht es wohlig. Nun ist es natürlich so, dass wir auch in unserem Genre, wie in den USA, so ein gewisser Graben ist, ne? Zwischen Progressiven und Konservativen.
Ja. Verstehe. Und dieses Problem mit dem falschen Stuhl und so weiter, meinst du, das ist was man gut in seiner Arbeit als Fantastikautor auch bearbeiten kann? Oder ist es was man vielleicht besser in klassischen Romanstoffen besser macht? Oder ist es was, wo du sagst, das kannst du sowieso nicht von dir lösen, wenn du schreibst, es spielt es immer mit rein? Oder wie gehst du damit um?
Bei mir fließt fast alles, was ich mache und was ich wahrnehme, was ich bin, praktisch in meine Texte. Aber man erkennt es unter Umständen nicht. Meistens erkennt man es nicht. Also bei Nuramon ist ein perfektes Beispiel. Das ist im Prinzip, Nuramon ist im Prinzip meine Fremdheitserfahrung. Wenn man das liest, diese Fremdheitserfahrung, die da ist, die ist sehr sichtbar, aber es ist nicht ganz klar, wo die Quelle ist. Niemand würde darauf kommen, dass dieser Elf das Abbild eines schwarzen Deutschamerikaners ist. Ist aber auch nicht wichtig, weil das Entscheidende ist, was die Leute rausholen. Das heißt, wenn du, was ich, Teenager bist und verstehst die Welt der Erwachsenen nicht, oder du bist auf irgendeine Weise marginalisiert, irgendwie, ja? Dann kannst du dich in der Figur wiederentdecken. Und die Idee dahinter war eigentlich, dass ich eine Figur wähle, die uns allen fremd ist und jeder da praktisch rausholen kann, was er sie möchte. Und das heißt, für mich ist die Fantastik einfach perfekt dafür. Es ermöglicht mir halt, auf verschlüsselte Weise über Dinge zu sprechen. Und ich mache mir auch keine Illusionen. Ich bin mir sicher, sehr viel weniger Leute hätten einen Roman über einen schwarzen Deutschamerikaner gelesen und dessen Fremdheitserfahrung als über ein Fantasiewesen, das Fremdheitserfahrung hat. Ne? Das ist natürlich, das ist aber auch eine Sache, die viele schwarze Autoren oder überhaupt generell marginalisierte Autoren haben. Am Anfang machen sie die Dinge noch nicht so sichtbar. Das ist bei mir genauso. Also am Anfang ist es, wie praktisch ich als Autor? Ich war mir nicht sicher, wie sichtbar ich sein wollte. Mhm. Und du fragst dich dann auch, wie sichtbar möchte ich mich selbst dort machen? Und mit der Zeit hast du halt ein bisschen Erfahrung. Und bei mir war es dann so, dass ich dann so mit der Zeit dann halt, dann tauchen da plötzlich Figuren, die so aussehen wie ich auf. Ja, und dann sind die plötzlich Hauptfiguren. Und eine schöne Erfahrung war eigentlich, dass der Verlag da überhaupt nichts zu sagt. Es ist einfach so. Es ist, man das stellt sich ja häufig vor, dass da irgendwelche Widerstände gäbe oder sowas. Nö, keine Widerstände.
Also, das ist super. Ja. Das ist auf jeden Fall super. Also die Fantastik kann ein Mittel der Befreiung sein, weil man sich eben von diesen sehr an der physischen Realität anhängenden Zwängen so ein bisschen befreien kann. Und sie kann gleichzeitig eben auch so eine Art Selbstermächtigungstool sein, um eben auch diesen Weg zu gehen, ohne sich selber zu stark verletzlich zu machen. Ja. Das finde ich auf jeden Fall, das ist ein sehr schöner Gedanke an der Stelle, finde ich. Du hast gesagt, du bist über das Rollenspiel, also so da, das Schwarze Auge, Dungeons and Dragons und so reingekommen und bist auch irgendwie immer noch so ein bisschen wahrscheinlich da in Gedanken oder mit im Herzen daran verhaftet. Jetzt gerade habe ich das Gefühl, dass solche Pen and Paper Sachen wieder total im Kommen sind. Gibt ja auch Fantasy und Science Fiction AutorInnen, die jetzt parallel zu ihren Romanen auch noch solche Kampagnen schreiben und so weiter. Mhm. Ist das was du auch mal wieder, was du auch mal machen wollen würdest, so richtig da wieder reinsteigen? Egal jetzt, ob als Spieler oder als Kampagnenautor oder nur als quasi Master, Dungeon Master?
Ja, absolut. Aber wir waren dabei und also ich wollte eigentlich was machen, aber die Situation gerade ist nicht so toll. Wobei man natürlich online spielen kann, aber da habe ich halt noch keine Erfahrung und ich wollte es erstmal mit den Freunden ein bisschen ausprobieren. Es war wirklich so, dass eine Zeit lang, also auch zur Zeit der Elfen, so durchaus ein wichtiges Worldbuilding-Tool war. Ne? Also als Spielleiter da einfach mal eine Erzählwelt zu machen, jetzt weniger bei den Elfen direkt, als so Dinge, die ich ausprobieren konnte. Das, was ich da ausprobiert habe, sieht man jetzt in den Elfen nicht. Mhm. Aber es ist ein sehr gutes Worldbuilding-Tool und es ist auch eine Sache, die einem auch ein bisschen den Schrecken beim Schreiben nimmt. Es ist nichts erschreckender, als Spielleiter gefragt zu werden, okay, was ist hinter dieser Tür? Du hast keine Ahnung, was hinter der Tür ist.
ein dreiköpfiger Affe.
Ja, und als Autor habe ich natürlich Bedenkzeit. Das ist ein bisschen einfacher manchmal. Das hat natürlich andere Probleme. Ne? Ja, die Flüchtigkeit des Rollenspiels kann auch für dich arbeiten, dass die Leute es nicht mehr so sehen. Auf dem Papier steht halt alles da. Aber durchaus, ich habe lange pausiert. Es ist halt so, das machen viele, die Erfahrung machen viele, dass die Spielrunden so langsam sich ausdünnen, die Leute halt neue Lebensumstände haben und dann einfach die Runde nicht mehr stattfindet und bei uns war das auch so. Aber ich habe mir überlegt, dass wir vielleicht wieder ansetzen, weil ich halt auch wieder Einblick bekommen habe, wie das so ist in der Rollenspielszene und wie viel sich getan hat. Also es hat sich sehr, sehr viel zum Besseren verändert. Ich war in den 90ern ein bisschen frustriert über diese ganze Regellast und so. Das war alles sehr simulationsartig und ich fand diese Erzählspielvariante, das war eigentlich für mich sehr willkommen, obwohl ich jetzt nicht viel Vampire oder sowas gespielt habe. Aber was heute abgeht, ist so kreativ und auch durch die Publikationsmöglichkeiten von einem ganz kleinen, winzigen Rollenspiel zu den ganz großen Systemen. Ich glaube, es war noch nie so vielfältig wie heute. Und das interessiert mich natürlich. Das stimmt. Man muss dazu sagen, ich glaube, die Vögte sind dran schuld. Also Christian und Judith Vogt. Ich krieg halt über die mit, was gerade läuft und komme aus dem Staunen einfach nicht mehr raus.
Ja, und natürlich auch ein bisschen der amerikanische Hype, ne, wo dann irgendwelche SynchronsprecherInnen oder SchauspielerInnen plötzlich solche Runden starten und dann live auf YouTube irgendwie spielen mit Chat-Interaktion und dann gibt's irgendwelche Comic-Artists, die dann die Figuren zeichnen und dann gibt's tatsächlich einen kompletten Comic einfach nur zu diesem, also das sind dann auch so Wellen, die sich mittlerweile lostreten, wo dann die Medien auch überlappen. Also da gibt's mittlerweile einfach auch eben durch die sozialen Medien wieder auch Möglichkeiten, wo das Ganze sich verweben kann, so ein bisschen, so verknüpfen kann und man eben nicht nur dieses eine Schaf von dem anderen trennen muss. Und ja, also es ist super spannend. Ich werde demnächst auch mal zum ersten Mal sowas Digitales probieren. Gibt da so eine Seite, die extra dafür natürlich aufgebaut wurde. Da kann man das wohl machen. Ich bin sehr gespannt, wie das laufen wird. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen weiter drehen, wir haben jetzt viel auch über Fantasy gesprochen, aber du schreibst ja jetzt auch viel Science Fiction. Mhm. Und auch dein aktuelles Buch ist so ein bisschen, ist ja Science Fiction. Das ist aber eher, wenn ich das so richtig verstanden habe, ja dystopisch. So, würdest du sagen, das ist eher dystopisch?
Ja, man könnte es so kategorisieren, wobei es natürlich immer so eine Sache ist, ist es durchgehend dystopisch. Ne? Also es ist eher so eine Art, wenn man so möchte, ein Freiheitskampf. Also die Figuren entdecken, dass es eine Dystopie ist und tun was dagegen. Mhm.
Ja, weil, also ich frage mich, ich habe halt in den letzten gefühlt 10 Jahren fast ausschließlich irgendwie immer nur Dystopien mitbekommen. Und irgendwie finde ich das fast so ein bisschen schade, weil ich weiß, als ich angefangen habe, Science-Fiction-Literatur zu lesen und so auch mit den großen Klassikern, also von heute aus gesehen Klassikern angefangen habe, waren das oft eher so utopische Ansätze auch. Mhm. Natürlich immer auch so ein bisschen mit dem Hintergrund, was kann alles schief gehen, aber ich habe das Gefühl, so irgendwie ist es uns vielleicht abhanden gekommen, utopisch zu denken?
Ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt eine Menge Leute, die sich danach sehen. Ich glaube auch, dass eine Menge AutorInnen das gerne schreiben würden, aber wir haben halt eine Situation, wo utopische Ansätze so ein bisschen runtergemacht werden. Man muss es einfach so sehen. Es herrscht eine Menge Zynismus. Und man muss auch sehen, in welcher Zeit wir leben. Die Erfahrung, die ich hatte, die auch in den Roman eingeflossen ist, ist die, dass ich massiv von dem Glauben abgekommen bin, dass wir uns vorwärts bewegen. Mhm. Und dass alle Rechte, die wir erkämpft haben, wir wieder mit einem Schlag rückgängig gemacht werden können. Und dass wir uns einfach auch mal so fragen müssen, inwiefern ist das Verhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit und solche Dinge. Und deshalb, ich verstehe schon, dass es da ist, aber so richtig durch und durch dystopisch ist mein Roman eigentlich nicht. Also es ist eine Utopie, die ein massives Problem offenbart. Ich kann gern was dazu sagen. Also es ist
Genau, erzähl doch vielleicht mal, worum es so grob geht.
Okay, es ist im Prinzip ist es so, dass in der fernen Zukunft eine Alien-Invasion stattgefunden hat und die Erde fast komplett unbewohnbar ist. Und der letzte Rest der Menschheit sich in einer Stadt, in einer Kuppelstadt in der Antarktis eine Zuflucht geschaffen hat. Das ist so eine im Prinzip ein selbstregulierendes System, das von KIs, also künstlichen Intelligenzen, gesteuert wird. Und da leben nun die letzten Menschen. Und es ist so, dass durch Nanotechnologie die Menschen ab 40 nicht mehr so richtig altern. Und das ist natürlich ein Problem, wenn man bedenkt, dass da Kinder geboren werden normalerweise. Denn sonst, die Stadt ist nur so und so groß und dementsprechend würde es sehr schnell zu Platzproblemen kommen. Und deswegen gibt es Regeln. Und die Regeln sind so, für jedes neugeborene Kind muss sich ein Familienmitglied in den sogenannten Tiefenschlaf, das ist so eine Kryostase, unter der Stadt begeben. Das sind so Eiskammern und dort legt man sich hin und schläft dann. Also einerseits, entweder kann man durchschlafen, bis man wieder geweckt wird irgendwann, oder man kann so virtuelle Welten abtauchen, die allerdings sehr, sehr viel weniger dicht sind als die Realität. Und für jeden, der stirbt in der Stadt, darf jemand aus dem tiefen Schlaf geweckt werden. Und der Titel, die Stadt der Symbionten, ist, also die Symbionten, die in diesem Titel erwähnt sind, sind halt Menschen, die durch Computerinterfaces erweitert sind und per Gedanken mit Maschinen, aber auch untereinander kommunizieren können. Ja, und es gibt natürlich in der Stadt auch Leute, die nicht Symbionten sind, die kommunizieren dann eben über irgendwelche Clients, also so wie unsere Smartphones oder sowas.
Okay.
Ja, und der Plot setzt praktisch mit einer Figur an, die ein Flüstern per Gedanken aufschnappt. Also die Hauptfigur ist ein Symbiont und schnappt ein Flüstern auf in der Stadt, kann es nicht ganz zuordnen und möchte diesem ordnen und möchte diesem Flüstern nachgehen. Und stolpert natürlich in ein Geheimnis, das die ganze Stadt betrifft. Und ja. Und ja, das ist, da geht's, also im Zentrum steht die Stadt, die dann eben aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet wird. Unterschiedliche Hoffnungen, unterschiedliche Ansätze. Und da, das ist sehr stark beeinflusst von meinen Erfahrungen der letzten Jahre. Also einfach, wie schnell Werte verfallen können einfach.
Ja, das ist super, super aktuell. Also ich meine, du hast absolut recht. An den Entwicklungen in den USA, aber auch in anderen europäischen oder in südamerikanischen, weltweit kann man sehen, wenn die Mischung stimmt, dann kann da ganz schnell auch jemand an die Macht kommen, der viele vermeintlich unverrüttelbare Dinge unserer oder Errungenschaften unserer Zivilisation sind und unseres Fortschritts einfach wieder zurückzudrehen. Und das ist natürlich spannend zu sehen, wie das dann so in so einem Science-Fiction-Roman umgesetzt wird. Es klingt ein bisschen auch so wie ein, als wäre es sehr wie ein Thriller geschrieben, so mit vielleicht Gesellschaft hinter der Gesellschaft und wer zieht wirklich die Strippen und so weiter. Also sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und ja, vielleicht ist es ja, vielleicht kann man es so machen. Es ist vielleicht weder eine Dystopie noch eine Utopie, sondern es ist beides, indem die Utopie gegen die Dystopie in deinem Buch kämpft.
Das ist so sehr schön formuliert. Ja, so könnte man es wahrscheinlich sagen, ja.
Ja. Ja.
Ich habe jetzt auch immer wieder rausgehört, dass dir Politik und Gesellschaftskritik wohl in der Literatur beziehungsweise auch vor allem in der fantastischen Literatur wichtig sind. Bin ich da richtig in der Annahme?
Absolut. Ich glaube, ich gehöre zu denen, die wissen, ich sage nicht glauben, die wissen, dass alles politisch ist und insbesondere die Literatur. Ich bin aber auch jemand, der sich vor allem für die Rezeption von Texten interessiert. Also mich interessiert nicht die Intention des Autors, mich interessiert nicht so sehr irgendein Kampf um die Deutungshoheit von Texten, sondern mich interessiert, wie lesen Leute das? Und auch als Autor denke ich schon drüber nach, halt, okay, was mache ich hier eigentlich, wie könnte das gelesen werden? Ist natürlich absurd, da eine Antwort drauf zu, zu finden, aber zumindest, dass ich mich damit beschäftige, dass ich meinen eigenen Standpunkt nicht so extrem wichtig nehme, sondern mir klar mache, dass das anders gelesen wird. Das ist für mich eigentlich das Zentrale. Und das habe ich auch bei, also eben bei Nuraman habe ich das ja erwähnt, dass ich das zwar abbilde von mir aus, aber ich nicht weiß, was die Leute rausholen. Ja. Und natürlich ist dann alles für mich ist alles politisch. Ja. Das, ich glaube, die Leute, die sagen, die Fantastik habe nicht politisch zu sein, sondern solle nur unterhalten, die merken einfach nicht, dass auch das, was sie schreiben, politisch ist. Eben mit sehr vielen unausgesprochenen Dingen.
Sobald eine Welt konstruiert wird, gibt es ja irgendeine Art von Gesellschaft und damit eben auch Politik darin. Ja. Und die Politik, die man dann selber kreiert, auch wenn es unbewusst ist, die macht das Ding ja auch schon wieder politisch. So, wenn man einfach eine Welt kreiert, in dem es zum Beispiel einfach nur weiße, heterosexuelle Menschen gibt, die von Männern dominiert ist, dann ist das politisch. Das ist ganz eindeutig, dass das, ob man das will oder nicht.
Ja.
Und das ist jetzt nur das sehr oberflächliche, sehr, sehr polemische Beispiel, aber so ist es natürlich mit komplexeren Welten auch, die dann eben gewissen Regeln folgen, die eine gewisse Gesellschaftsstruktur haben, die sich dann natürlich immer auch irgendwo in unserer jetzigen Welt spiegelt.
Ja.
Also klar, absolut.
Gibt's denn was, was du dir wünschen würdest für die Fantastik-Szene oder generell die Literaturszene?
Also bei der Literaturszene, ja. Generell da, keine Ahnung, aber für die Fantastik, da wünsche ich mir schon was. Das hat eher mit der Umsetzung von Dingen zu tun. Wir müssen einfach ein bisschen mehr Selbstbewusstsein haben. Es ist einfach so, wir haben so viele Möglichkeiten und wir nutzen sie nicht, weil wir immer gerne wie die Thriller-Autoren sein wollen. Also ich denke, wir haben einfach erzählerische Möglichkeiten, die andere Genres einfach nicht haben. Also ein Beispiel wäre, ich kann hingehen und bei Nuramon, die Fortsetzung von die Elfen, einfach hingehen und sagen, okay, ich habe hier eine Erzählerin, die ist ein Orakel, die kann in die Zukunft gucken, so ein bisschen, aber das ist jetzt hier nicht interessant. Sie kann in die Vergangenheit gucken und darin wie in einem Buch lesen und die macht das jetzt und erzählt uns die Geschichte. Und schon habe ich einen komplett anderen Erzählrahmen, den ich in einem realistischen Roman niemals haben könnte. Oder ein anderes Beispiel wäre hier von den Vögten, die Wasteland. Ja, also da gibt es drei Figuren. Eine Figur wird aus der Ich-Perspektive erzählt mit im Präsens, die andere Figur, auch Ich-Erzählung, im Präteritum und die dritte Figur wird so personal-autorial erzählt. Und jede dieser Entscheidungen wirkt sich auf die Interpretation dieser Figuren aus, weil es so gut zu diesen Figuren passt. Und solche Dinge wünsche ich mir viel, viel, viel mehr. Denn wir versuchen es immer so safe zu spielen. Also als wollten wir bloß nicht anecken. Dabei können wir Dinge tun und einfach auch legitim tun, die anderen eher schwerfallen. Einfach so. Ne? Und wir können Dinge auf der Fantasy zumindest auf der inhaltlichen Ebene motivieren, die und leicht auch motivieren, die ein realistischer Roman so einfach nicht kann. Und trotzdem bewerten wird die Literatur, wird die Fantastik immer noch so bewertet, als könnten wir nur das andere. Und das stört mich ein bisschen. Ja. Ich verstehe aber auch, warum wir im Feuilleton oder so keine Rolle spielen wirklich. Der Grund ist einfach, dass die durch diese Verschlüsselung, die stattfindet, einfach so offen für Interpretationen sind, dass es einfach schwierig ist, darüber zu sprechen. Ich meine, wenn ich jetzt ein Feuilletonist wäre und kriege so einen Fantasy-Roman auf den Schreibtisch, müsste ich mir erst überlegen, worum geht es da eigentlich? Also wo sind da jetzt die Bezüge zu meiner Gesellschaft? Und wenn ich das mache, wird mir dann klar, okay, das ist jetzt meine Interpretation. Das ist nicht die Interpretation, also nicht die maßgebliche Interpretation. Es ist einfach schwierig, wenn die Bezüge nicht offensichtlich sind, in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden. Das ist irgendwie Fluch und Segen zugleich. Einerseits kannst du damit sehr verschiedene Leute ansprechen, andererseits ist nicht offensichtlich, worüber du eigentlich sprichst.
Ja, dieses Dekodieren, egal in welche Art man da jetzt anwendet, ist halt immer, kann man sagen, ist noch so ein Extraschritt und den können oder wollen auch nicht alle Leute machen, das stimmt. Das ist natürlich auch, das ist, wie du sagst, Fluch und Segen gleichermaßen.
Ja.
Also ich vermute jetzt mal, in deiner neuesten Welt würdest du jetzt, dadurch, dass sie jetzt aktuell, so wie du es beschrieben hast, nur so semi-geil ist, vielleicht nicht, aber wenn du dir eine deiner Welten, die du dir ausgedacht hast, aussuchen müsstest, in welcher würdest du denn leben wollen?
In welcher? In der von Die Granden von Pandaros.
Okay, warum?
Das ist ein Roman, der spielt in einer Zukunft, in der die technische Singularität uns alles beschert hat, was wir wollen. Die KIs sitzen im Hintergrund und lassen alles schon laufen. Es gibt ein Grundeinkommen, ein bedingungsloses und alles ist wunderbar. Es gibt noch einen anderen Roman dazu, der ein bisschen später spielt und erzählt, dass alles den Bach untergeht, weil die Menschen halt Menschen sind und einfach alles ruinieren. Die KIs sagen dann auf Wiedersehen, auf Nimmerwiedersehen, wir sind weg. Aber in dieser Phase davor, da lässt es sich, glaube ich, ganz gut leben. Es gibt auch Verbrechen durchaus. Also der Roman handelt von zwei Granden. Also das sind so Mafia-Bosse im Prinzip.
Ja.
Die KIs lassen da so ein bisschen Spielraum für Verbrechen. Warum ist nicht ganz klar, aber sie haben die Möglichkeit, da was zu machen. Es läuft natürlich dann so, dass man abwägen muss, wie viel darf man machen. Wenn man zu viel Aufmerksamkeit erweckt, dann ist es schwierig. Aber wenn man da so innerhalb der Grenzen bleibt, kann man da ganz schöne Sachen erleben. Und das ist eine schöne Welt, ja. Die anderen sind mir ein bisschen zu düster, glaube ich.
Verstehe. Und schreibst du gerade aktuell an einem neuen Buch oder machst du gerade so ein bisschen Pause, versuchst oder bist eher so in der Recherchephase? Wie viel Recherche machst du eigentlich? Also weil du vorhin meintest, Worldbuilding ist jetzt nicht immer so das allererste oder das Wichtigste, sondern du fokussierst dich so ein bisschen auf die Geschichte, die erzählt wird. Wie stelle ich mir das jetzt aktuell vor, deinen Schreibprozess? Machst du ein halbes Jahr Recherche oder Konzeptarbeit und dann schreibst du es nochmal 3 Monate runter oder wie läuft das?
Es ist meistens so, dass ich bereits, wenn ich sage, das Projekt mache ich, schon recherchiert habe eine Menge, weil während ich Sachen schreibe, ich ja auch Ideen habe und dann kann ich mich damit nicht beschäftigen und muss dann einfach Notizen machen. Und da, in der Phase recherchiere ich auch gerne schon mal ein paar Sachen, so dass ich dann, wenn ich mich entschließe, das zu machen, schon eine Menge eigentlich habe. Aber grundsätzlich muss ich sagen, dass es einfach wirklich von Projekt zu Projekt unterschiedlich ist. Die meiste Recherche habe ich während des Schreibprozesses. Was ich halt nicht mag, auch als Leser, ist, wenn ich merke, dass da so eine Art Verschiebebahnhof installiert wurde. Die Notizen des Autors werden rübergeschoben. Ich erinnere mich an grausame Leseerfahrungen, wo sich dann zwei Figuren gegenüber sitzen und der eine sagt wörtlich, wie du ja sicher weißt, leben dort die Orks oder sowas, ja?
Oh Gott.
Ja, ja, sowas möchte ich natürlich nicht. Es wirkt auf mich ein bisschen natürlicher, wenn ich während des Prozesses recherchiere und aber es lässt sich halt manchmal im Vorfeld auch ganz gut machen, wenn ich auf Dinge warten muss. Und was jetzt im Augenblick ist, ich bin mir noch nicht ganz so sicher, was das nächste sein wird. Ich hoffe eigentlich, dass die Verlage sagen, okay, mach das da, damit ich nicht entscheiden muss. Es ist unglaublich schwierig. Ich habe im Augenblick so viele Projekte wie noch nie parallel, die so eigentlich reif sind und ich bin mir noch sehr, sehr unsicher. Aber ich arbeite an verschiedenen im Augenblick. Mhm. Und die einen sind so Langzeitprojekte, die so langsam reif werden und andere sind so Sachen, die ganz gut in die Zeit jetzt passen, die deswegen auch jetzt reif sind. Da ist die Recherche dann anders als bei den Langzeitprojekten, weil die Politik ständig Dinge liefert.
Da schließt sich so ein bisschen der Kreis.
Ne? Absolut, ja.
Zu unserer Ausgangsfrage. Naja, vielleicht brauchst du noch irgendwo den Wink vom Schicksal, so wie schon ein, zweimal in deinem Leben vorher, so dass du musst den Ruf brauchst, musst du vernehmen.
Genau, die Frau-Aventüre sagt.
Genau, genau. Ja, James, vielen, 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 vielen Dank, dass du mit uns so ausführlich gesprochen hast. Das war total spannend. Dank. Ich könnte noch ewig mit dir weiter quatschen, aber vielleicht machen wir das dann einfach, setzen wir es fort, wenn dein nächstes Buch dann so kurz vor der Veröffentlichung oder wenn es dann raus ist oder so, wenn da noch ein bisschen mehr bekannt ist, und dann führen wir das Gespräch einfach fort. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank und dass ihr mich eingeladen habt und vielleicht sehen wir uns. Hören wir uns wieder? Wir sehen uns ja nicht, aber gut.
Ja, ja, vielleicht sehen wir uns auch irgendwann mal wieder.
Genau.
Garantiert. Also.
Ja, von mir auch. Vielen Dank. Das war sehr, sehr toll, das Gespräch.
Dankeschön.
So, und ihr anderen, alle Hörerinnen und Hörer, habt ein schönes Wochenende, einen schönen Tag, einen schönen Monat und bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.